Ja, ihr Lieben, ich möchte nochmal an den Kindermoment anknüpfen. Wir haben 4 Kinder, die nicht mehr so klein sind. Vielleicht hat mancher so seine Kinder oder manche Szene auch wieder erlebt, die man mit den eigenen Kindern so hat und hat. Vielleicht sind Kinder auch ganz anders, als wir sie hier dargestellt haben. Aber ist das nicht irgendwie schön, wie Kinder, gut, nach diesem Manuskript hier, wie Kinder zu sich stehen? Die kennen noch keine falsche Bescheidenheit, die erzählen, was sie sind, wer sie sind, wie sie sind und sind stolz darauf. Mütter können damit umgehen. Es geht ja heute um Mütter, war ja so ein Stichwort. Kinder sorgen sich, sehen sich selbst als Experten. Mütter können damit umgehen. Kinder sind auch bereit zu lernen. Wenn es ihnen weiterhilft, machen sie das gern. Mütter helfen dabei. Kinder schützen sich auch vor Kränkungen. Mütter wissen damit umzugehen. Kinder wollen Erwachsene, die sie bewundern. Sie wollen aber auch Erwachsene, die stärker sind als sie. Mütter sind solche Erwachsene. Ich glaube, in all dem, und man könnte noch viel mehr aufzählen, haben Mütter eine besondere Kompetenz geschenkt bekommen. Ich will damit jetzt nicht alle Väter, ich bin auch einer, ganz nach hinten schieben, aber wir wollten an die Mütter denken. Ich glaube, der liebe Gott hat das so gemacht, dass Mütter, Omas und nicht nur leibliche Mütter eine besondere Kompetenz haben für Kinder, ganz individuell. Sie geben den Kindern eine Weltordnung mit, die sich verändert, die wachsen darf. Eine Weltordnung, wie wir sie selbst erlebt haben, in der die Bibel und Gott jeweils eine ganz wichtige Rolle spielen. Und deshalb gefällt mir dieser Spruch auch so gut, wenn jemand sagt, die beste Bibelübersetzung verdanke ich meiner Mutter, sie übersetzte die Bibel ins Leben, dann zeigt das etwas von dieser Kompetenz, von dieser Art, die Mütter haben. Ganz herzlichen Dank euch, die euch da einsetzt und einbringt. Es gibt wohl viele Parallelen zwischen diesem Dienst, den man als Mutter tut oder als Angehöriger, auch als Väter, mit dem, den Gott tut, mit dem Dienst, den Gott tut. Nun will ich uns nicht mit Gott gleichstellen und schon gar nicht so 1:1 vergleichen, was kann Gott und was kann ich. Nein, aber er als unser Vorbild, er als der, der uns auch wachsen, reifen, lernen lässt, der uns unsere Augen für seine Weltordnung öffnet, ist er es nicht, an dem wir ganz viel abgucken, was wir dann auch weitergeben? Und deshalb ist es immer so wichtig, dass er im Mittelpunkt steht, auch unserer Gottesdienste, unseres Bibelgespräches und auch der Predigt. Und ich möchte mit euch heute auch Gott betrachten, wie er ist, wie er zu uns ist. Ohne uns würde das Bild gar nicht vollständig sein. Und ich habe dazu ein Gleichnis herausgesucht. Im Lukas Kapitel 10, ab Vers 30, ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Jesus erzählt dieses Gleichnis innerhalb einer Diskussion mit einem Gesetzeslehrer. Und das spitzt sich zu, es war kein ehrliches Gespräch am Anfang, aber Jesus hat die Gedanken ehrlich aufgegriffen und beantwortet. Und in dieser Antwort kommt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Lukas Kapitel 10, ab Vers 30. Und ich lese bis Vers 35 dieses Gleichnis vor. Da antwortete Jesus, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, gingen davon und ließen ihn halb tot liegen. Es geschah aber zufällig, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Genauso auch ein Levit. Als er an den Ort kam und ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dorthin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, verband ihm seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein Tier und führte ihn in die Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Morgen, als er weiterreiste, zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte zu ihm, pflege ihn, und wenn du mehr ausgeben wirst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ich gehe davon aus, die meisten von euch kennen dieses Gleichnis. Die Geschichte ist uns bekannt und wir haben sicherlich auch schon darüber nachgedacht, ganz persönlich. Es gibt Lieder über diese Geschichte. Wir haben Predigten gehört, Andachten gelesen. Als es mir auch mal so ging und ich über diesen Text nachgedacht habe, da fiel mir etwas auf. Und zwar das allerletzte Wort, das ich in meiner Luther-Übersetzung hier gelesen habe, im Vers 35, das hat mein Interesse geweckt. Wiederkomme ist das letzte Wort bei mir. Apodos sei, griechisch. Also, dieser Wirt sagt, pflege ihn und wenn du mehr ausgeben wirst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wir sind ja als Prediger, als die, die auch gelernt haben, wie das Wort Gottes zu erschließen, sind wir immer angehalten, auch so Vergleiche anzustellen in der Bibel. Und wenn ich dieses Wort wiederkomme vergleiche mit den Bibeltexten, wo Jesus dieses Wort nochmal verwendet, in den Evangelien und in der Offenbarung, dann zeigt sich, dass dieses Wort immer eindeutig mit der Wiederkunft, dem zweiten Kommen Jesu im Zusammenhang steht. Ein Beispiel, wenn Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ich gehe, dann gehe ich euch die Stätte zubereiten. Aber ich will wiederkommen, da ist dieses Wort, und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Eindeutig der Moment seines zweiten Kommens der Wiederkunft. Und dieses Wort, das Jesus immer so verwendet, immer im Zusammenhang mit der Wiederkunft, das ist eindeutig, verwendet er auch hier. Wäre das hier auch eindeutig? Hat Jesus den Moment seiner Wiederkunft in dieses Gleichnis eingebaut? Eigentlich, wenn ich so das Gleichnis bisher überdacht habe, dann ist das so das Gleichnis, das uns darauf hinweist, ist ja eine Antwort auf die Frage, wer ist denn mein Nächster? Das uns darauf hinweist, wenn euch in dieser Welt etwas passiert, dann gibt es von Anfang an, von Adam an, eine Ordnung für euch, nämlich 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm einen Gehilfen schaffen. Und Gott hat am Anfang die Menschen in der Mehrzahl geschaffen, mit dem Gedanken, dass einer eine Gehilfen oder eine einen Gehilfen hat, dass sie sich gegenseitig helfen. Und wenn dieser Gesetzeslehrer fragt, wer ist denn mein Nächster, dann erzählt Jesus die Geschichte und sagt, der ist dein Nächster, der heute und jetzt deine Hilfe braucht. Das ist dein Nächster. Und das ist ein Auftrag. Und gleichzeitig ist es eine Zusage. So hat Gott die Schöpfungsordnung geschaffen, dass er gesagt hat, wenn dir was passiert, ich habe ganz viele andere geschaffen mit dem Gedanken, dass da Leute sind, die dir helfen können. Also lass dir helfen. Sei auch getröstet, da sind Menschen, die können dir helfen. So habe ich das Gleichnis bisher verstanden, gehört, durchdacht. Und jetzt kommt dieser Gedanke mit der Wiederkunft. Passt der da rein? Aber dieses Wort steht hier in Gottes Wort. Und ich glaube, dass plötzlich hier nochmal eine vielleicht zweite Sicht dieses Gleichnisses passieren kann. Weil Jesus mit dem Moment der Wiederkunft ja eine zeitliche Komponente in dieses Gleichnis einbaut. Eine vielleicht zeitgeschichtliche Komponente. Oder wenn ich an mein Leben denke, ich weiß nicht, ob ich es erleben werde, ich wünsche es mir, dass ich Jesus sichtbar kommen sehe, bevor ich sterbe. Vielleicht wird es aber auch anders werden. Aber eine zeitliche Komponente vielleicht meines Lebens steckt hier vielleicht drin. Weil Jesus uns ja anspricht, Nächster zu sein. Bis ich wiederkomme, sagt er hier als Auftraggeber. Und ich möchte dieses Gleichnis so übertragen, einfach heute mit euch andenken und das so zu übertragen, meine ich, ist von daher korrekt, weil alle Gedanken, die wir hier finden, und ich möchte mit euch auf diese Reise gehen, auch tatsächlich im Wort Gottes gefunden habe. Das Gleichnis geht ja los und beschreibt, jemand ist auf der Reise von Jerusalem nach Jericho. Jerusalem, auf einem Berg, eine Stadt. Wir haben viel Kenntnis darüber, was dort in Jerusalem war, auch zur Zeit Jesu. Und Jericho wissen wir auch, eine Stadt, die nach dem Gebirge kommt. Was ist der Unterschied dieser beiden Städte? Jemand reist von Jerusalem nach Jericho. Und wenn wir den Unterschied finden, lässt sich das eventuell auch auf meinen Lebensweg, auf meinen Glaubensweg, auf unsere Zeitgeschichte übertragen. Jerusalem zur Zeit Jesu darf man sich nicht vorstellen, das war ein heiliger, stiller Ort mit dem Tempel als Stätte der Anbetung. Und jeder Mensch lief in Ehrfurcht und bedacht und mit allen Gedanken nur an Gott und seine Gemeinde durch Jerusalem. Nein, Jerusalem war gewissermaßen wie ein Industriegebiet. Das ist doch auch logisch. Da war der Tempel und da hatten viele Dienst. Und die Priester, die Dienst hatten, die haben gar nicht alle in Jerusalem gewohnt. Die mussten also dort anreisen und hatten jetzt für eine gewisse Zeit Dienst. In ihrem Dienst brauchten sie ganz viele Dinge. Die haben sie meist nicht selber mitgebracht. Die wurden geliefert zum Tempel. Also gab es da so eine Art Lieferdienst. Aber es gab ja nicht nur Priester im Tempel, sondern es gab ja auch viele Pilgerer, die gekommen sind. Täglich waren mehrere Opfer dort. Und die Menschen kamen hin, besonders zu den Festen. Da muss es ja nun sehr, sehr gewaltig gewesen sein, dieser Trubel in dieser Stadt. Die Leute brauchten Unterkunft, die Leute brauchten Verpflegung, die Leute brauchten eine Wegweisung. Die Leute brauchten Orientierung. Man konnte die Tiere, die man zum Beispiel dort geopfert hat, gar nicht alle mitbringen. Also gab es Leute, die wohnten am Rande von Jerusalem und haben dort Schafe gezüchtet. Und da ging ja auch nicht jedes Tier. Also musste man viel Schafe züchten, damit man wusste, okay, dieses Tier ist ganz fehlerfrei, das geht. Oder die Tauben. Es gab eine eigene Geldwährung. Das musste getauscht werden. Also ganz viel Betrieb, ich sag mal so industriegebietsmäßig, Großstadt. Jericho war völlig anders. Wenn in Jerusalem viel Lärm, viel Staub, Jerusalem hatte keine eigene Wasserversorgung innerhalb der Stadt. Das musste von draußen reingeleitet werden. Wenn es dort laut, staubig war, dann war Jericho das Gegenteil. Jericho ist bis heute eine Oase mit unterirdischen Wasserquellen. Und es gibt so da ein Sprichwort bei den Leuten, die dort in der Nähe wohnen: Nirgends schmecken die Datteln süßer als in Jericho, weil die so viel Wasser kriegen. Und nirgendwo ist das Gras grüner als in Jericho. Also wie muss man das vergleichen? Vielleicht stelle ich mir das, der ich in Hannover, im Süden von Hannover wohne, stelle ich mir das vor, ein idyllisches Häuschen in der Lüneburger Heide. Die Heidschnucken ziehen vorbei. Ich sehe die Heide, ich sehe Wiesen, ich sehe Wälder. Stille Ruhe zum Erholen. Jemand sagte mal, da wo ich wohne, fahren andere hin zum Urlaub machen. So Jericho. Und ein Mensch ist unterwegs von diesem Großstadt-Industriebetrieb zur Oase. Das kenne ich. Auch das kenne ich auch phasenweise. Als ich in die Schule ging, da habe ich oft gedacht, wenn die Schule erst vorbei ist, wenn meine Schule erst vorbei ist, sage ich euch, ihr, die ihr noch zur Schule geht, vielleicht geht es euch ähnlich. Dann kann mir keiner mehr was. Dann gibt es keine Zensuren mehr. Dann gibt es keinen Vergleich mehr. Dann gibt es nicht diese strikte Ordnung, es klingelt, du musst da sein, es klingelt, du musst jetzt dort sein, wenn die Schule vorbei ist. Ja, dann kam meine Lehre. Ich habe Klavierbauer gelernt. Die Lehrzeit war wie Schule. Aber ich sage euch, ich habe gedacht, wenn meine Lehrzeit vorbei ist, da hat man noch eine Lehrmeisterin, die guckte und sagte, das machst du nochmal. Aber wenn die Lehrzeit vorbei ist, dann bin ich Klavierbauer. Dann werde ich viel Geld verdienen. Und dann sagt mir keiner mehr, was ich machen muss. Vielleicht mache ich mich privat, gehe bei Leuten Klavier stimmen, Klaviere reparieren. Ich arbeite so viel, wie ich will am Tag. Ja, es war nicht ganz so dann geworden, als ich nach meiner Lehre ein Jahr als Klavierbauer gearbeitet habe. Ich bin dann nach Friedensau gegangen. 4 Jahre Predigerausbildung an der Schule. Schule. Na gut. 4 Jahre Griechisch, könnt ihr euch das vorstellen? 4 Jahre Griechisch. Jedes Jahr, jede Woche Griechisch, Griechisch, Griechisch. Heute macht man sein Graecum und wenn man fertig ist, fängt man richtig an, Theologie zu studieren. Wir hatten 4 Jahre Griechisch. Unser griechischer Lehrer sagte, ja, das ist sehr gut, das ist ein homöopathisches Mittel. In kleinen Dosen immer füttere ich euch 4 Jahre lang. Und am Ende, da werdet ihr sehen, wenn ich in der Prüfung alles frage, was in den 4 Jahren dran war, dann könnt ihr das alles beherrschen. So war unsere Abschlussprüfung. Es konnte, mündliche Abschlussprüfung, es konnte alles drankommen, Kirchengeschichte, Griechisch, alles konnte drankommen, was in den 4 Jahren war. Friedbert, wenn du erst Prediger im Bezirk bist, dann bist du wie König im eigenen Reich. Die Oase, die ich so sehr gesehnt habe, ist es nicht geworden. Ich bin immer noch Prediger. Wisst ihr was? Wenn ich Rentner werde, dann kommt mein Jericho. Ihr lacht, nehmt mir bitte den Traum nicht. Aber versteht ihr, so könnte man das übersetzen. Also jemand ist unterwegs von Jerusalem zu seinem Jericho. Wir können das auch im Glauben übertragen. Jericho liegt auf dem Berg. Jerusalem liegt auf dem Berg. Wenn man nach Jericho geht und der alte Weg, der zur Zeit Jesu existiert hat, wenn man dort von Jerusalem rausgeht, dann sieht man von der Höhe eine ganze Entfernung diesen Weg. Man kann ihn mit den Augen verfolgen, den man gleich lang gehen wird nach Jericho zur Oase. Und dann kommt das Gebirge, ein Felsengebirge, da verschwindet der Weg und man weiß, nach diesem Gebirge ist Jericho. Ich bin in einem adventistischen Elternhaus groß geworden, auch in einem Prediger-Elternhaus und habe schon meine eigene Zeit gebraucht, um klarzukommen mit Adventgemeinde und mit dem Glauben. Aber dann kam in meinen jungen Jahren, ich war in der Lehre als Klavierbauer, da kam der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt schenke ich mich Jesus und lass mich taufen. Und ich sage euch, ich habe wirklich in dem Moment geglaubt, wenn ich getauft bin, dann liegt der Weg meines Glaubens ganz klar vor mir, wie wenn man von Jerusalem rauskommt. Und dass der Weg des Glaubens kann nur in die Oase, in der Oase enden. Neue Jerusalem, im Gleichnis Jericho. Und ich war mir ganz sicher, als ich wurde von meinem Vater getauft, als ich aus dem Wasser rauskam, ich habe so gejubelt, innerlich und äußerlich, bin meinem Vater um den Hals gefallen. Ich wusste, jetzt werde ich nie mehr Not haben mit Andachtszeiten. Jetzt werde ich keine Not mehr haben mit dem Gebet, das ist ganz bedeutungsvoll. Und Gottes Wort zu lesen, das wird mir jetzt immer was sagen. Ich bin jetzt getauft. Mein Weg lag ganz klar vor mir. Aber auf meinem Glaubensweg kam auch bald Gebirge, wo man nicht mehr sah, wie der Weg weitergeht. Kennt ihr das? Ja, wo man betet und man denkt, kommt das überhaupt bei Gott an? Oder wo man Gottes Wort liest, ja, man versteht es, man kennt es, aber dass das so lebendig wird, dass Jesus durch das Wort mich berührt. Ach, was habe ich für eine Sehnsucht nach solchen Momenten, dass ich von Jesus berührt werde. Dieser Weg, der dann durch dieses Steingebirge geht, der wird immer dunkler. Und zwar deswegen, weil die Felsen immer höher werden. In einem Bibelatlas habe ich ein Bild gesehen, ich habe das nicht mehr, sonst hätte ich es euch bestimmt mitgebracht. Da sieht man, dass das eine Schlucht ist mit einem schmalen Weg. Und es ist beschrieben, der ist so eng, dass nicht mal 2 Leute hintereinander gehen können, nebeneinander gehen können, nur hintereinander. Und die Felsenwände sind so hoch, dass die Sonne nur 5 Minuten am Tag dort hineinscheinen kann. Gebirge unseres Lebens, Gebirge auf unserem Lebensweg, Gebirge auf unserem Glaubensweg. Du weißt nicht mehr, wie geht das nachher weiter? Eine bedrohliche Situation des Lebens, des Glaubens. Und genau an der Stelle, Jesus beschreibt das in seiner Geschichte auch sehr authentisch, wie das damals stattgefunden hat. An dieser Stelle des Gebirges sind wohl bis heute, ich bin noch nie da gewesen in Israel, aber bis heute ist das wohl zu sehen, sind diese Höhlen zu sehen, die in dem Felsen drin sind, in diesen Felswänden drin sind. Und dort hatten sich Leute zurückgezogen, die nicht in der Öffentlichkeit leben wollten. Und die haben Raubüberfälle gemacht. Das ging ja ganz einfach. Da konnte ja jetzt nicht der ganze Pulk kommen, gerade noch irgendwie mit einer Garde, die beschützt oder irgendwas, sondern die liefen alle hintereinander. Und wenn ein Mensch allein von Jerusalem nach Jericho geht, dann gucken die natürlich von oben, sagen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und wenn sich's lohnt, steigt man herab, man schlägt ihn, sie ziehen ihn aus, sie verletzen ihn so, dass er überhaupt nicht mehr selbst wegkommt und lassen ihn halbtot liegen. Es gibt nur solche Momente auf dem Weg unseres Glaubens und auf dem Weg des Lebens. Momente, wo Räuber uns überfallen haben, wo uns alles weggenommen ist und wir halbtot nur noch da liegen. Schlimm. Ich wünsche natürlich niemandem solche Situationen. Aber im Sinne der Ordnung, die Gott geschaffen hat, die Jesus dem Gesetzeslehrer erzählt, dürfen wir auch in solchen Situationen hoffen, dass ein Helfer, eine Gehilfin da ist, die vorbeikommt, ja, und weiterhilft. Noch schlimmer wird es allerdings, wenn dann Menschen kommen, die genau dorthin kommen, die das auch sehen, die uns sehen, aber die auf der anderen Seite vorübergehen. Schlimm wird es, wenn in der Gemeinde solche Leute sind, die Not von Menschen sehen. Aber dann kommen und sagen, haha, mein Lieber, ich zeig dir mal, wie man das macht im Glauben. Vielleicht finden die auch Erklärungen, warum man so liegt. Ja, Friedbert, du solltest dich mal fragen, ob du vielleicht Musik hörst, die du lieber nicht hören solltest. Bist du eigentlich schon Vegetarier oder noch nicht? Ich kann dir jetzt genau sagen, wie man lebt. Welche Hilfe ist das für jemanden, der halbtot im Leben daliegt, der halbtot im Glauben daliegt? Aber Jesus schildert, dass solche Momente Realität unseres Lebens sind und auch Realität in unserem Glauben. Das Evangelium in diesem Gleichnis ist, auf dem Weg, auf dem wir im Leben und im Glauben unterwegs sind, ist auch der Mann der Barmherzigkeit unterwegs. Und der kommt hinter uns her. Und weil er hinter uns herkommt und genau unseren Weg geht, kommt er an die Stelle, exakt an die Stelle, wo wir halbtot liegen geblieben sind. Und Jesus schildert das, dieser Mann der Barmherzigkeit geht nicht vorüber. Der kann gar nicht, weil es ihn jammert. Es berührt ihn. Es bewegt ihn. Der kann an der Not nicht vorbeigehen. Und er hat alles, alles, um jede Art der Wunde zu verbinden und zu desinfizieren. Und er macht noch mehr. In diesem Gleichnis, er hob ihn auf sein Tier und führte ihn weg von dort. Jesus lässt keinen verletzten Menschen liegen. Und jetzt habe ich schon gesagt, wer für mich der barmherzige Samariter ist. Der Mann der Barmherzigkeit in dieser Übertragung, in unserem Lebensweg und auf unserem Glaubensweg ist Jesus. Und Jesus hat auch für jede Wunde, wirklich für jede Wunde, das Mittel zum Verarzten da. Ist nicht die allergrößte Wunde, die wir in unserem Leben, in unserem Glauben haben, die Sünde? Und auch dafür hat Jesus das allergrößte Mittel, nämlich er verbindet, er erlöst. Er selbst ist ans Kreuz gegangen. Und dieser Mann der Barmherzigkeit kommt dorthin, wie es in manchen Bildern zu sehen ist, kniet sich nieder, kümmert sich um uns. Und ich möchte jedem von uns das so als ganz tiefes und wichtiges Evangelium mitgeben. Wo immer du in deinem Leben in einem Gebirge unterwegs bist, wo immer du in deinem Glauben an eine Stelle kommst, wo du ausgeraubt bist, wo du nicht mehr weiter kannst, wo immer du in deinem Leben in eine Situation kommst, wo du halbtot liegen bleibst, Jesus kommt und kümmert sich drum. Vergiss nie, dass er hinter dir ist und auf deinem Weg auch ist. Und Jesus hebt auf und bringt weiter aus der Situation. Und er geht mit diesem Verletzten, er geht mit uns Verletzten in eine Herberge. Und dort setzt er seine Pflege, die er schon draußen begonnen hat, in der Situation, in der wir liegen geblieben sind, begonnen hat, dort setzt er die Pflege fort. Aber er setzt die nicht alleine fort. Er sagt, hey Wirt, komm her, kümmere dich mal um ihn. Naja, sagt der Wirt, ich habe ja nicht alles, was ich dafür brauche. Kein Problem, sagt Jesus, dafür komme ich auf. Und er gibt dem Wirt Gaben, damit er alles hat, um diesen Verletzten zu pflegen, gesund zu pflegen. Wenn ich das übertrage, das Gleichnis, dann frage ich natürlich, was ist die Herberge? Wer ist die Herberge? Und ich komme zu keinem anderen Ergebnis, als dass das die Idee der Gemeinde Gottes ist. Dass Jesus verletzte Menschen im Leben und im Glauben verletzte Menschen in die Gemeinde bringt. In seine Gemeinde bringt. Und dass er dort die Pflege fortsetzt, die er schon auch außerhalb der Gemeinde begonnen hat. Übrigens, da liegt auch ein Gedanke der Gelassenheit drin. Als ich so junger Prediger war, habe ich sehr darunter gelitten, dass ich einfach am Anfang keine Bibelstunden hatte. Und damals war das noch so, da wurde das richtig verglichen. Bei Predigertagungen gab es Listen, die auslagen, welcher Prediger hat wie viele Bibelstunden. Und die wurden auf den Flügel gelegt. Ich finde, Klavier und Flügel ist kein guter Ablageort. Ja? Und schon gar nicht für solche Listen. Und dann wurde uns gesagt, so, ich habe die Liste dorthin gelegt, wir hängen die nicht aus. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mal schauen, wo ihr so im Ranking der Bibelstunden steht. Und was ihr vielleicht tun müsstet als junge Prediger oder als Prediger. Und ich stand immer ganz ziemlich weit unten, fast unten. Und ich habe darunter gelitten, aber nicht nur wegen der Liste. Ich habe darunter gelitten, ich wollte gerne Menschen haben, denen ich die Bibel erklären kann, denen ich die Begeisterung mit Gott zeigen kann und die sich für Gott entscheiden. Was habe ich gedanklich, bin ich verkrampft, weil ich Menschen gesucht habe, denen ich Bibelstunden geben kann. Es liegt eine Gelassenheit drin, weil Jesus Menschen in die Gemeinde bringt. Und ich habe mir so gedacht, ich möchte diese Gelassenheit haben, dass Jesus mir die Augen öffnet, dass ich sehe, wo Jesus Menschen bringt. Ich möchte nicht verkrampfen, ich muss Menschen suchen. Jesus bringt Menschen. Jesus bringt verletzte Menschen im Leben und im Glauben in die Gemeinde. Und dort pflegt er. Und dann sagt er, kommt, pflegt mit mir. Ja, das könnt ihr alleine ohne mich. Setzt fort, ich gebe euch Gaben. Ich habe eine Vision. Ich habe eine Vision für Adventgemeinden. Und ganz speziell Adventgemeinden im Norddeutschen Verband. Ich habe die Vision, dass wir Herbergen werden. Und dass wir als Herbergen funktionieren und dass wir uns als Herberge sehen, als ein Ort, an den Jesus Menschen bringt, damit sie an Leib und Seele gesund werden können. Ich möchte meinen Beitrag dazu geben. Und ich möchte auch, dass Jesus mich bewahrt, dass ich einen Beitrag gebe, der das Gegenteil bringt. Das kann in Gemeinde passieren. Lest doch mit mir mal, oder ich lese es euch vor, 2. Korinther Kapitel 1, Vers 24. Korinther, könnte man ganz viel darüber sagen, die Situation der Gemeinde Korinth, von Gottes Gemeinde. Und jetzt kommen Verantwortliche dorthin, Prediger kommen dorthin, Paulus, und er schreibt den Leuten vorher und sagt, versteht uns nicht falsch oder ordnet uns nicht falsch ein. So könnte nämlich Gemeinde auch funktionieren. Er schreibt, nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Ich möchte das Bild mal so gegenüberhalten. Herren über den Glauben. Wie gut kann man das? Vielleicht fallen euch sofort Beispiele ein, wie das möglich ist. Das ist möglich. Das ist in Gottes Gemeinde möglich, dass der eine zum Herr über den Glauben des anderen wird. Aber jetzt stellt euch mal so eine Gemeinde vor. Keiner von uns würde sich dort wohlfühlen. Keiner würde Gäste mitbringen. Keiner würde dort gesund werden können. Aber stellt euch eine Gemeinde vor, und der Paulus sagt, wir verstehen uns als Gehilfen zur Freude. Stellt euch mal eine Gemeinde vor, die Gehilfe zur Freude ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Gehilfen zur Freude. Und meine Vision ist, dass wir als Adventgemeinden, ich benenne jetzt meinen Verantwortungsbereich, im Norddeutschen Verband, Herbergen werden, Herbergen, die bekannt sind, weil dort Gehilfen zur Freude sind. Könnt ihr euch erinnern, vor einigen Jahren gab es diese schreckliche Telefonwerbung, aber sie ist bei mir im Kopf geblieben. Da werden Sie geholfen. Ich glaube, jedem Verlagsmitarbeiter wird sich sicherlich umkrempeln bei dieser Grammatik. Ja? Aber stellt euch vor, in jeder Stadt würde die Adventgemeinde darunter bekannt sein, dass wenn zwei Menschen in der Stadt unterwegs sind und sich unterhalten und der eine anfängt zu klagen, ist ja ganz viel, ne, was so passiert, dass der andere sagt, Moment, ich habe eine Idee. Gehen Sie mal in die Friedensstraße, da werden Sie geholfen. Gehen Sie in Hannover in die Schlägerstraße, da bin ich Gemeindeglied, dort werden Sie geholfen. Da sind Gehilfen zur Freude. Das ist meine Vision. Geschwister, wo liegt unser Schwerpunkt? Als Gemeinde. Jesus hat uns erlöst vom Halbtod daliegen. Er hat uns gepflegt. Er bringt uns weiter. Und das kann in kleinen Situationen, in ganz großen Situationen passieren. Und diesen Dienst tut er weiter. Aber dann bringt er uns und Menschen in die Gemeinde. Ich glaube, das ist auch der Hintergrund, wenn empfohlen wird im Neuen Testament oder ermahnt wird, nicht die Versammlung zu verlassen. Dann ist nicht gemeint, damit ihr ja alles richtig hört, sondern da ist gemeint, weil dort Gehilfen zur Freude sind. Das wünsche ich mir. Und Jesus sagt zu dem Wirt, und diese Pflege, und jetzt interpretiere ich das so, als Gehilfe zur Freude. Die tu, bis ich wiederkomme. Und jetzt macht die zeitliche Komponente für mich Sinn. Die tut, bis ich wiederkomme. Und wenn ich wiederkomme, dann werde ich euch sogar noch Lohn mitbringen. Für diese Zeit, in der ihr als Gemeinde, als Gehilfen der Freude, als Herberge gearbeitet habt. An Menschen, die ich gebracht habe. Ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig so selber sehen, als Menschen, die Jesus gebracht hat. Dass wir einen Blick dafür haben, welche Menschen Jesus bringt. Und dass wir es Jesus gleich tun. Dass wir uns gemäß seines Auftrags an seine Pflege anschließen. Und eine Herberge werden, die bekannt wird auf Erden und im Himmel. Da werden sie geholfen. Ich wünsche euch, dass ihr selbst dieses Evangelium der Hilfe Gottes und der gegenseitigen Hilfe fest im Herzen tragt und dass ihr eine Gemeinde seid oder werdet, die so eine Herberge Gottes ist. Nehmt es mit. Gott segne euch darin. Amen.